www.deutschenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 130 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Am Mikrofon Erich Frischenschlager. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Diese Folge ist zugleich auch die letzte vor Weihnachten und ich habe mir gedacht, was für ein Thema passt denn jetzt in diese Vorweihnachtszeit, in diese Adventzeit. Ich war vor wenigen Tagen in der Grazer Innenstadt und da ist mir schon aufgefallen, dass die Menschen zunehmend ein wenig hektischer werden, vieles noch erledigen müssen. Es geht ja nicht nur um die Erledigungen bis zum Weihnachtsfest, sondern auch das alte Jahr neigt sich ja dem Ende zu und da muss auch noch vieles erledigt werden. Und das löst natürlich so immer so eine gewisse Nervosität aus, man muss noch vieles machen. Welches Thema würde sich jetzt besser eignen als das Ruhigbleiben, Relaxen und Seinlassen? Und genau zu diesem Untertitel habe ich Johannes Gosch heute eingeladen. Ihr kennt ihn schon, er ist Mentaltrainer, er ist Entspannungstrainer, er ist auch ein guter Freund von mir und er hat ein Buch herausgegeben, ganz druckfrisch, mit dem Titel Das A und O der Entspannung. Und zu diesem Thema möchte ich ihn heute interviewen. Es passt perfekt in diese hektische Vorweihnachtszeit und er wird uns heute einige Tipps geben, wie wir damit besser umgehen können und wie wir besser ruhig bleiben, relaxen und sein lassen. Bevor wir aber in das Interview starten, möchte ich dir heute schon einen Fortbildungstipp für 2025 mitgeben, den du auf keinen Fall versäumen solltest. Das Krafttraining ist ein essentieller Bestandteil des Trainings von vielen Athletinnen und Athleten, um ihre Leistungsfähigkeit, aber auch um die Verletzungstoleranz zu erhöhen. Aber nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Breiten- und Gesundheitssport ist ein regelmäßiger Besuch im Fitnessstudio nicht mehr wegzudenken. Wir wissen ja, dass gerade die Botenstoffe, die von Muskeln ausgesendet werden, die Myokine, einen erheblichen Faktor auf unsere Gesundheit haben. Und eine der wichtigsten Stellschrauben neben dem Training ist die Ernährung dabei. Krafttraining und Ernährung sind zwei Teamplayer, die gut zusammenarbeiten müssen. Die Ernährung liefert ja nicht nur die Energie für intensive Trainingseinheiten, sondern sie spielt auch eine zentrale Rolle im Muskelaufbau, in der Regeneration und in der Leistungsoptimierung. Und welche Nährstoffe hier wirklich entscheidend sind, wie sich das Timing der Mahlzeiten auf den Trainingserfolg auswirkt und auch welche Rolle Nahrungsergänzungsmittel spielen, das bespricht Thomas Strobel am 25. Februar 2025 in einem Online-Webinar, einer Fortbildung der BSPA Bewegungsakademie. Die Fortbildung ist online, beginnt um 18 Uhr am 25. Februar und dauert 3 Stunden. Das heißt, sie ist sehr gut integrierbar in deinen Alltag. Wenn du jetzt Interesse hast, dann schau rein auf bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos dazu, dort findest du auch den Link zu den Tickets. Und die gibt es jetzt sogar noch zum Early-Bird-Preis. Nütze die Gelegenheit und hole dir gleich die vergünstigten und limitierten Tickets zur Veranstaltung auf bewegungsakademie.at. Ja, auf die Fortbildung Power auf dem Teller, so optimierst du deinen Muskelaufbau durch Ernährung, freue ich mich schon ganz besonders. Thomas Strobel ist ein echter Experte, was das anbelangt. Er ist ja nicht nur Ernährungsberater, er ist ja auch Sportwissenschaftler. Und wenn du schon einmal reinhören möchtest in dieses Thema, ich habe ihn in der letzten Folge interviewt, in der Folge 129. Hör da mal rein und hole dir schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die Fortbildung. So, jetzt sind wir aber schon neugierig, welche Tipps Johannes Gosch für uns hat, wie wir entspannter durch den Alltag gehen, besonders jetzt in der Weihnachtszeit. Wir schalten jetzt gleich zum Interview. Heute bei mir im Studio ist Johannes Gosch zu Gast. Ihr kennt ihn bereits. Er war schon vor wenigen Folgen bei uns mit dem Thema mentale Stärke. Und heute ist ein besonderer Anlass. Er hat uns nämlich sein neues Buch mitgebracht mit dem Titel Das A und O der Entspannung. Ich möchte dich herzlich begrüßen. Servus, Johannes.
Servus, lieber Erich. Danke für die Einladung. Ich freue mich schon sehr, da mein Buch vorzustellen und auch über das wichtige Thema Entspannung zu plaudern.
Ja, das ist sehr schön. Für euch Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt dranbleiben auch, denn wir machen sogar die eine oder andere Übung aus dem Buch, damit ihr gleich einmal richtig entspannt seid in der Vorweihnachtszeit. Lieber Johannes, die Vorweihnachtszeit ist ja bei vielen Menschen eine eher stressige Zeit, weil eben viele Termine noch erledigt werden müssen im alten Jahr. Vieles muss noch gemacht werden, gearbeitet werden. Zusätzlich kommt noch die Vorbereitung auf das Fest mit den Geschenken und das macht bei vielen Menschen Stress. Wie kann man hier Abhilfe schaffen aus deiner Sicht? Wie kann man da ein wenig Entspannung reinbringen in den Alltag?
Zuerst ist einmal wichtig, dass man sich bewusst wird, dass wir bei uns in Europa, in Mitteleuropa, ja die vier Jahreszeiten haben. Und wenn man die einmal anschaut, die haben ja auch eine Bedeutung für uns. Und wir nähern uns jetzt dem Winter. Und im Winter, wenn man schaut, die Natur schläft da, die Natur zieht sich zurück. Und erst im Frühjahr geht es wieder los. Dessen sollten wir uns einmal bewusst werden. Und Weihnachten ist halt irgendwie genau kontraproduktiv, weil man hat die Wirtschaft, die möchte auch leben, das ist der Handel und das wird zum Stress dann. Und ich denke, wenn man da eine gute Mischung schafft, dass man das auch so sieht, dass man zur Ruhe kommt, dass man immer wieder für sich Pausen macht auch, dass man das Leben genießt auch jetzt, sich zurückzieht, wenn es notwendig ist, das ist immer wichtig. Aber andererseits dann auch wieder das genießt mit Freunden, vielleicht bei einem Punsch zu stehen oder Weihnachtsgeschenke einzukaufen, um anderen eine Freude zu machen. Also das heißt, es ist beides wichtig, aber halt im richtigen Verhältnis.
Ja, natürlich, also mit den Jahreszeiten, das stimmt schon. Jetzt im Winter geht alles ein wenig zurück. Die Natur schläft, kann man sozusagen, bis im Frühjahr. Das können wir leider nicht machen. Wir können erst in den Weihnachtsfeiertagen uns dann auch zurückziehen. Jetzt muss eben noch sehr viel erledigt werden. Aber ich denke mir auch, das ist ja nur eines von 12 Monaten, aber auch die restlichen 11 Monate stehen viele von uns unter einer sehr großen Spannung. Und ich glaube, die größte Aufgabe für einen ist, dass man auch Entspannungsphasen findet in seinem Alltag, um hier nicht auszubrennen durch die Belastungen des Alltags. Gibt es da Abhilfen? Kann man da Abhilfen schaffen? Beziehungsweise auch anders gefragt, bringt dein neues Buch, das A und O der Entspannung, hier Vorschläge, wie man hier sich besser noch einstellen kann?
Ja, zuerst ist einmal wichtig, dass man mal weiß, wie der Körper funktioniert und dass es unterschiedliche Systeme gibt, die so gegengleich wirken. Ich sprich da das vegetative Nervensystem an mit dem Sympathikus und Parasympathikus, die ja Gegenspieler sind und die ja immer noch Ausgleich streben auch. Und wir in unserer westlichen Gesellschaft, wir haben einfach viel zu tun, wir haben Druck, viele Informationen, die auf uns einprallen. Und da geht es halt darum, dass man jetzt nicht nur immer im aktivierten Sympathikus-Modus durch die Gegend geht, sondern dass man da auch seinen Parasympathikus pflegt, das ist das Entspannungsnervensystem, und da eben auch genügend Ausgleich hat. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die man tagsüber hat. Das beginnt in der Früh schon mal, sich bewusst zu werden, wie ist der Tagesablauf, was ist mir wichtig, was will ich zuerst erledigen auch, dass ich genug Pausen einplane, dass ich Entspannungsübungen Übungen sozusagen auch für mich parat habe, Atemübungen, dass ich eben Körperbewusstsein entwickle und aus dem Körperbewusstsein, aus dem Spannungszustand einmal ausbrechen kann dazwischen. Der Schlaf ist ein wichtiges Thema auch, dass ich für genügend und guten Schlaf sorge. Die Freizeit auch, wie ich die gestalte, dass ich Eigenzeit habe auch für mich. Dann ist nur so Kleinigkeiten auch, die es ausmachen. Das sind Düfte, Farben, die man da einsetzen kann. Aber für mich am wichtigsten ist, immer wieder so kleine Entspannungsübungen zu haben. Und vielleicht eine Entspannungsübung, die sehr wirksam ist, die fünfteilig ist, einfach durchzuführen ist und wo ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich auffordern darf, da vielleicht das auszuprobieren. Das erste ist einmal, sich genussvoll zu strecken, so richtig nach oben. Dann einmal auf den Kiefer zu gehen, auf die Zunge zu gehen, dass Kiefer und Zunge ganz locker sind und dass man dann einmal herzhaft gähnt und einmal ein Lächeln aufsetzt im Gesicht, und dieses Lächeln darf sich ruhig auch auf den ganzen Körper übertragen, so ein inneres Lächeln entsteht da. Dann blickt man mal, wenn man die Möglichkeit hat, hinaus aus dem Fenster in die Natur, und da freut sich sozusagen unserer schönen Natur. Und dann zum Schluss atmet man ein paar Mal tief ein und aus, wird sich seiner Atmung bewusst und spürt nach, wie angenehm sich das jetzt anfühlt, sich also mit diesen fünf Übungen da ganz kurz auseinandergesetzt zu haben.
Ja, super, das ist schon eine sehr schöne Übung, die nicht lange dauert, die man eigentlich immer einbauen kann, wenn man eine kleine Pause hat im Alltag. Und man kann sie sogar auch einbauen, wenn andere Menschen in der Nähe sind. Ja? Also ohne, dass man hier gleich irgendwie auffällig wird dabei. Ja, aber damit es funktioniert, ist es natürlich wichtig, dass man komplett im Hier und Jetzt ist während der Übung. Johannes, das Thema Achtsamkeit ist hier gefragt. Gehe ich da richtig in dieser Annahme?
Ja, da gehst du richtig in deiner Annahme. Achtsamkeit ist ja für mich eine wichtige Basisfähigkeit, die man in unterschiedlichsten Bereichen des Lebens zur Wirkung bringen kann. Das heißt, man geht absichtsvoll in das Hier und Jetzt, nimmt das wahr oder beobachtet das, was gerade da ist, sowohl im Außen als auch im Inneren. Vor allem das nach innen gehen ist wichtig dabei auch, sich zu spüren, die Atmung wahrzunehmen, vielleicht auch den Herzschlag. Und einfach einmal nur beobachten, ohne jetzt zu bewerten, das zu akzeptieren, was da ist. Und dann natürlich ein Verständnis aufzubauen auch für das, was sich sozusagen beobachten lässt. Aber das im Hier und Jetzt zu sein, das ist eine große Kunst, weil im Hier und Jetzt spielt sich das Leben ab. Und wenn es mir im Hier und Jetzt gut geht, dann überträgt sich das auch auf meine Gesundheit und auf mein Wohlbefinden und auf die Lebensfreude.
Genau. Würdest du sagen, dass die meisten Menschen das schaffen, dass sie achtsam durchs Leben gehen? Oder würdest du sagen, viele leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft vielleicht schon, weil sie eben an irgendwelche Dinge denken, die sie noch zu erledigen haben?
Einerseits haben wir Menschen unser Denkorgan, das uns zu vielen befähigt. Das heißt, wir denken den ganzen Tag sehr viel. Die Frage ist nur, was denken wir? Denken wir voraus und wie denken wir voraus? Sind wir eher zuversichtlich in der Zukunft oder haben wir irgendwie Zukunftsängste oder Bedenken irgendwie aufgrund verschiedener Umstände? Genauso ist es auch mit der Vergangenheit. Wie blicken wir zurück? Hadern wir mit bestimmten Dingen, die vor einiger Zeit passiert sind und die wirken auch in der Gegenwart? Oder blicken wir an schöne Gegebenheiten zurück, die uns im Hier und Jetzt sozusagen auch erfreuen? Das heißt, das im Hier und Jetzt zu sein und auch mit Zukunft und Vergangenheit entsprechend umzugehen, seine Gedanken sozusagen bewusst zu steuern, ist ein wichtiger Aspekt auch.
Ja, das ist natürlich die große Kunst, dass man diese Dinge versucht zu integrieren. Aber wir wissen ja, der Alltag ist schwierig für viele, denn man steht früh auf und geht spät schlafen manchmal und die Stunden dazwischen sind einfach extrem ausgebucht. Ich denke da an an Erwachsene, die zum Beispiel früh aufstehen, sich um die Familie, um die Kinder kümmern müssen, dann in den Job hetzen, dann im Job Anforderungen haben. Viele haben vielleicht noch keine Kinder, müssen das auf der Uni machen und sind eigentlich eingetaktet ins System bis am Abend und sind eigentlich den ganzen Tag im sogenannten sympathischen Nervensystem. Aber wie gelingt es uns jetzt, diese Entspannungsphasen zu finden? Brauche ich da viel Zeit dazu oder wie kann ich das machen? Vielleicht gibt ein Buch hier auch ein wenig Hilfestellung.
Ja, wenn man so den Tagesablauf anschaut, so wie du ihn beschrieben hast, das ist weniger günstig. Wenn man sozusagen da dann so in einem Hamsterrad ist, der täglichen Aufgaben. Und ich habe in meinem Buch wirklich so Tagesabläufe beschrieben, die zur Entspannung führen. Und oft sind so Kleinigkeiten, die es ausmachen. Das beginnt einmal schon in der Früh beim Aufwachen, dass man sich mal im Bett einmal genussvoll streckt und sich schon auf den Tag freut. Dass man, wenn man in den Spiegel schaut, in der Früh im Bad, dass man da schon jetzt ein Lächeln bekommt aus dem Spiegel. Dass man den Tag dann mal gut plant und ruhig bleibt. Also mein Motto ist, wenn du es eilig hast, geh langsam, weil sonst passieren Fehler, wenn man zum Hudeln anfängt und Dinge zu schnell macht und dann braucht man erst länger. Das heißt, dass man da einmal für sich ruhiger wird. Es ist insgesamt auch die Lebenseinstellung, ob ich eine positive Lebenseinstellung habe, bewirkt schon, dass ich den Tag anders angehe. Dann hat man im Laufe des Tages sicher Möglichkeiten auch einmal bewusst Pausen einzuschalten. Wenn es jetzt nur einmal 3 Minuten am Klo sind, wo ich mir mehr Ruhe habe und einmal dort gemütlich sitze oder mit anderen Menschen zusammen einen Tee, einen Kaffee trinke oder, was ganz wichtig ist, auch in die Natur rausgehe, da einmal spazieren gehe und einmal die Natur genieße und dadurch mit der Bewegung auch entspanne, locker lasse. Ich kann Atemübungen einbauen. Es gibt viele Möglichkeiten, einfach in die Atmung zu gehen, die Atmung bewusst wahrzunehmen. Und in diesem Moment, wo ich bei der Atmung bin, bin ich schon bei mir. Und dann wird die Atmung schon ruhiger und der Körper wird ruhiger auch. Ich kann, wenn ich die Möglichkeit habe, Powernappen. Das heißt, dass ich da mal nach dem Essen da vielleicht kurz einmal zur Ruhe komme. Dass ich auch wirklich spüre, wann das System dann runterfährt. Das kann man wirklich spüren, dass ich die Körperwahrnehmung schulen. Und natürlich auch sich überlegen, wie kann ich den Abend gut ausklingen lassen, dass ich nicht zu lange vorm Computer sitze, dass ich da so eine Hygiene habe für den Abend, sozusagen, um zur Ruhe zu kommen, um dann auch gut schlafen zu können. Also so viele, viele Möglichkeiten, die sich da tagsüber bieten, um entspannter zu leben.
Ja, das sind natürlich alles gute Beispiele. Ich denke mir immer, einer der wesentlichsten Punkte, damit Entspannung gelingen kann, ist ja auch der Faktor Zeit. Damit man eben nicht in diesem sympathischen Prozessabläufen gefangen ist. Ein einfaches Beispiel vielleicht, wenn man sich jetzt die Termine zu eng setzt am Tag und dann verschiebt sich einer durch irgendwelche Zufälle, das ist ja fast immer der Fall, dann kommt man schon wieder zu spät zum nächsten und dann ist man schon in diesem Flucht- und Kampfmodus wieder drinnen. Wie würdest du das sehen, Johannes? Welche Rolle spielt der Faktor Zeit für das Thema Entspannung?
Der Faktor Zeit spielt bei uns eine riesengroße Rolle. Wir haben ja die Uhr und wir haben sozusagen die Taktung. Das ist minutengenau sozusagen alles eingeteilt. Und natürlich auch die Wirtschaft und das ganze Arbeitsleben richtet sich sozusagen nach diesem Zeitmodus. Da ist aber zu bedenken, dass wir auch einen Eigenrhythmus hat. Jeder von uns sozusagen, da hat einen eigenen Tag-Nacht-Rhythmus, hat einen eigenen Tagesrhythmus auch. Und dieser Rhythmus ist wichtig auch, dass man den auch sozusagen da mit einbezieht in seine Überlegungen. Und dann natürlich kommt das große Thema des Zeitmanagements, dass man sich einmal überlegt, was habe ich denn so im Laufe des Tages zu tun? Und da kann man das Eisenhower-Prinzip anwenden, dass man mal sagt, okay, was ist denn wirklich wichtig und dringend? Das muss ich selber erledigen. Ja? Das soll einfach Platz haben im Tagesablauf. Die wichtigen Dinge, die halt nicht Platz haben, die muss ich terminieren. Und die Dinge, die weder nicht wichtig sind, aber dringend sind, das gilt es zu delegieren oder eher zu eliminieren. Und die Dinge, die weder wichtig noch dringend sind, ja, die kommen in den Rundordner. Die sollten eigentlich keinen großen Platz mehr haben oder überhaupt wegkommen aus dem Tagesablauf, aus dem Zeitmanagement. Und das ist ja genau der Punkt. Wir haben so viel Zeit zum Telefonieren, ja, wo man sich irgendwie schlecht fühlt. Wir sind im Internet, wir surfen dort, wir verbringen mit die Zeit auf Social-Media-Kanälen. Das sind, wenn man es jetzt zusammenzählt, es ist viel Zeitvergeudung, wo uns diese Zeit dann abgibt für andere wichtige Dinge, für Entspannung auch, für wo man die Natur rausgeht, wo man etwas für sich, für das Wohlbefinden hat. Also das gilt es zu überlegen, das Zeitmanagement da auch einmal für sich anders zu gestalten. Auch wenn es stressig ist, auch wenn man Familienleben hat und viel in der Arbeit zu tun hat, ist es trotzdem wichtig für die eigene Gesundheit, um nicht krank zu werden, dass man sich da ein gutes Zeitmanagement zurechtlegt.
Also ein gutes Zeitmanagement, wo die Termine nicht so eingetaktet sind, das kann schon einmal helfen, dass wir hier nicht in den Stress kommen. Jetzt eine andere Thematik noch, die viele von uns betrifft. Sehr viele Menschen sitzen ja sehr viele während ihrer Arbeit und eigentlich auch in anderen Situationen den ganzen Tag über. Und da kommt es zu diesem Paradoxon, dass man kognitiv jetzt da schon ziemlich verspannt ist, stressig ist in diesem sympathischen Hamsterrad drinnen und der Körper aber keine Bewegung hat über so lange Zeit. Gibt es da jetzt eine Wechselwirkung vielleicht über kognitive Entspannung und körperlicher Bewegung, wo uns die Bewegung hilft, vielleicht wieder ein wenig zu entspannen?
Ja, du sprichst etwas an, Erich, das für mich fast das Wichtigste ist und am leichtesten ist tagsüber neben dem guten Schlaf, neben der Schlafqualität, das ist die Qualität der Bewegung, dass man wirklich Bewegung integriert in seinen Alltag, auch in den Arbeitsalltag und eben dem langen Sitzen entgegenwirkt, weil das ist so irgendwie eine Starre auch. Und wir sind ja so konzipiert, dass wir Muskeln haben, Gelenke haben und die gehören bewegt. Und es gibt ja viele positive Effekte, wenn man sich bewegt. Das ist am Arbeitsplatz, aber natürlich auch, wenn man hinausgeht oder Sport betreibt. Wir haben ja die Muskulatur, die ja in der Bewegung ja teilweise anspannt und dann wieder entspannen muss, damit wir uns bewegen können. Das ist einmal ein ganz wichtiger Aspekt. Zudem wird das Gehirn besser durchblutet, zudem werden einfach Stresshormone abgebaut, die sitzend nicht abgebaut werden können, weil wir sind ja noch im Flucht- oder im Kampfmodus. Das ist einfach uns geblieben von der Urzeit her. Und da ist eben Bewegung eben das beste Mittel, um eben Stresshormone abzubauen, das Gehirn besser zu durchbluten, um wieder auf neue Gedanken zu kommen. Es gibt ja, das kennst du ja, dieses Joggers High oder wenn man ausreichend Bewegung macht, da kommt man halt auf so einen Glücksmodus hinein auch. Wichtig ist, dass es richtig dosiert ist und für einen Wohlbefinden dann auch generiert.
Die Bewegung ist ein wesentlicher Punkt, finde ich. Also ich merke es bei mir selbst, wenn ich zu wenig Bewegung habe, und da meine ich auch Alltagsbewegung, das muss jetzt gar nicht Sport sein, dann geht es mir auch nicht gut. Und sobald ich die aber dann habe, einen kleinen Spaziergang gemacht habe, dann kann ich wieder viel mehr Fokus aufbauen, viel fokussierter weiterarbeiten. Also die Zeit, die man dann in Bewegung investiert, die holt man später dann locker wieder ein, weil man einfach wieder effizienter weiterarbeiten kann. Aber jetzt vielleicht zu einem Thema, was viele nicht so am Radar haben, in der Kombination mit Entspannung, und das ist die Ernährung. Gibt es zum Beispiel auch Punkte, wo wir durch Ernährung in Stress kommen können, beziehungsweise gibt es Ernährungstipps von dir, die uns entspannter durch den Alltag kommen lassen?
Es gibt ja neben anderen wichtigen Faktoren wie Singen, Musizieren, seinem Hobby nachgehen, kulturelle Veranstaltungen besuchen, die ausgleichen, ja, Bereiche, also wie das angesprochen hast, die Ernährung, wo man kaum irgendwie glaubt, dass die auch Stress, also Belastung sein kann für das System und Stress erzeugen kann. Ich denke jetzt nur, wenn man zu zuckerhaltige und raffinierte Nahrungsmittel zu sich nimmt, dass der Blutzuckerspiegel da mal hinaufgepusht wird und dann wieder stark absinkt, das ist für den Körper auch Stress. Also das ist auch zu bedenken, dass es unterschiedlichste Stressoren gibt und das ist sicher ein Stressor auch, dieser Blutzuckerspiegel und diese einseitige Ernährung, die in unserer Gesellschaft sich breit gemacht hat.
Da sind ja oft Jugendliche extrem gefährdet, wenn man das Ess- und man muss auch sagen, das Trinkverhalten sich anschaut, so wie es auch in Schulen ist, wo Schüler eben fast in 10 Minuten Abständen permanent irgendein Getränk oder einen Snack, der eigentlich viel zu viele Einfachzucker beinhaltet, also auch Süßgetränke sind die Folge, und dann wieder einen Blutzuckeranstieg produziert, dann gibt es wieder eine Insulinausschüttung, die den Zucker in die Zelle bringt und so weiter. Und das macht, glaube ich, dann auch den großen Stress aus. Gibt es da auch Möglichkeiten, wie Schüler hier entspannter durch den Alltag kommen können oder Jugendliche?
Bei den Jugendlichen ist interessant, wenn man so beobachtet, was sie so auch trinken, das ist noch gar nicht angesprochen, ich möchte jetzt keine Werbung machen für eine bestimmte Firma, aber so Energiegetränke oder Red Bull, also das ist so Gang und Gäbe, und was das sozusagen mit dem Körper macht, mit dem vegetativen System, das, denke ich, haben wir schon kurz erläutert auch, das pusht wirklich hoch und dann irgendwann einmal kommt wieder die Müdigkeitsphase, also es ist weniger empfehlenswert und wird in einigen Ländern auch schon verboten, soll, glaube ich, jetzt dann ab 18 ausgegeben werden. Also das ist einmal ein wichtiger Aspekt. Bei den Jugendlichen spielen andere Dinge auch noch eine Rolle, also was wir auch gerade angesprochen haben, ist einfach der Handykonsum oder der Medienkonsum oder Social Media. Das ist einmal ganz wichtig, dass man das jetzt anschaut. Die verbringen wirklich sehr viel Zeit am Handy, am Tablet, mit Spielen, oft nächtelang. Ist klar, dass die sozusagen zu wenig Schlaf haben, dass die den Unterricht oder nicht folgen können in der Schule und so weiter. Also das sind schon Bereiche, die nicht so ohne sind. Und ich komme aus der Sportpsychologie und da geht es ja um Leistungssport auch und wie jetzt da junge Menschen dort die Wettkämpfe bestreiten. Und da ist auch das Handy allgegenwärtig. Und da sieht man eindeutig, dass wenn das Handy sozusagen da irgendwie in der Nähe ist oder vorher in Gebrauch war, dass das die Aufmerksamkeitsdefizit bewirkt. Das heißt, die sind nicht einfach so fokussiert, so dabei, sondern das lenkt ab. Das ist und mindert dann die Leistungsfähigkeit. Also das kann man beobachten. Und da soll man mindestens eine Stunde vor dem Wettkampf kein Handy mehr abschalten, sich fokussieren auf den Wettkampf und so weiter. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Die Ernährung wurde schon angesprochen. Und ansonsten denke ich, ist es auch wichtig, in der Schule, also wenn da jetzt Lehrerinnen und Lehrer zuhören, dass man da auch Entspannung integriert in den Unterricht. Die Jugendlichen und Kinder sind sehr froh, wenn man das macht auch. Man hat selber auch was davon, auch wenn man mal so eine Pause macht. Die Entspannungsübungen einmal zu lernen auch, ein paar zu lernen einmal, wo man spürt auch, was das mit dem Körper macht, ist wichtig. Und da ist die Atmung spielt eine große Rolle auch. Die meisten haben überhaupt keine Ahnung, was sie da machen könnten. Und Atemübungen sind so einfach und können so schnell und gut, ohne dass andere merken, in den Alltag integriert werden. Also Atmung ist sicher ein wichtiger Ansatz auch. Und vieles andere mehr.
Ja, ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall heute noch mit unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht am Ende eine kleine Atemübung machen, wo gleich alle mitmachen können. Aber jetzt noch vielleicht noch einmal kurz zurück auf den Stressor Social Media, den du angesprochen hast. Auch das bringt uns natürlich in Richtung sympathisches Nervensystem, das stresst viele. Warum? Ganz klar, weil sie oft sich nicht als Mitglied einer Gruppe fühlen, weil es ja die Bewertungen gibt. Und ich finde, das macht ja extrem viel, wo ständig Daumen runter, Daumen hoch. Man wird permanent bewertet, wenn man hier mitmacht mit diesem Social-Media-System. Und das ist sicher auch ein Grund, das sagen auch sehr viele Psychologen, warum das auch so ein Stressfaktor ist. Ja. Also wir haben jetzt schon viele Faktoren genannt, was uns ins Richtung sympathisches Nervensystem bringt, zum Beispiel Social Media, die Ernährung, zu wenig Bewegung, zu enge Terminsetzungen, also Zeitmanagement. Und hier ist es umso wichtiger, dass wir bewusst Entspannungsphasen setzen. Interessant ist ja auch, dass das individuelle Empfinden, ab wann eine Belastung stressig ist, höchst unterschiedlich ist von Person zu Person. Was dem einen vielleicht zu viel ist, ist für den anderen noch okay. Und du hast ja auch mit Leistungssportlern zum Beispiel solche Dinge untersucht. Welche Ergebnisse hast denn du da bekommen, Johannes?
Es gibt unterschiedliche Entspannungsverfahren. Zwei bekannte, die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen oder das autogene Training nach Schulz. Dann hat man die Hypnose oder sogenannte imaginative Verfahren oder sogenannte meditative Verfahren oder kognitive Verfahren. Und ein Verfahren ist das sogenannte Biofeedback. Das ist nichts anderes, dass man körperliche Signale hörbar oder sichtbar macht. Und im Biofeedback gibt es auch Testungen, wo man feststellen kann, welcher Stresstyp das man ist. Und das ist für mich immer wieder interessant bei diesen Testungen, dass man das vorher gar nicht irgendwie von außen so einschätzen kann, was jemand für ein Typ ist. Aber dann, wenn man dann ins Gespräch kommt, wie so der Tagesablauf ist und wie man mit Stress umgeht, dann draufkommt, entweder arbeitet man dagegen, gegen sein Profil, oder man arbeitet eh schon mit seinem Profil. Und da möchte ich kurz aus meiner Erfahrung berichten. Ich war kürzlich bei einem Trainingslager mit Sportlern und habe diese Stressprofilerhebungen gemacht. Und da gibt es unterschiedliche Typen. Der Test dauert 5 Minuten und du hast einmal eine Baseline, wo die Leute entspannen können. Dann kommt eine Ankündigung, in Kürze erfolgt der Stress. Und auch da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Dann kommt der Schreckreiz, der sowohl also von einem Geräusch her rührt, als auch von Bildern. Und dann ist wieder sozusagen da mal Ruhe und schauen einmal, wie der Körper nach diesem Schreckreiz reagiert. Und dann kommt noch eine Rechenaufgabe. Es ist auch unterschiedlich, wie da die Leute reagieren, wie angespannt sie dann bei der Aufgabenlösung sind. Und dann die letzten 2 Minuten, die sind ganz entspannt, weil da kommt die Aufforderung und jetzt ist alles vorbei. Jetzt können sie ganz ruhig da sitzen und entspannen. Und es ist so interessant, es gibt Typen, die sozusagen am Schluss die höchste Anspannung haben. Das heißt, obwohl sie entspannen konnten, obwohl die Aufforderung da gegeben wurde, 2 Minuten voll entspannen, ist zum Schluss sozusagen die Sympathikusaktivität, weil der Hautleitwert mitgemessen, am höchsten. Dann gibt es wieder Typen, die bei der Ankündigung relativ stark reagieren. Das heißt, in Kürze erfolgt der Stress und schon fahren die hoch, obwohl noch kein Stress da ist. Und das ist ein mentaler Faktor auch. Das zeigt sich im Alltag, wenn man weiß, am nächsten Tag hat man irgendwas zu erledigen oder einen Vortrag oder eine Prüfung, dann beginnt man schon am Vortag oder Tage zuvor schon einmal zu aktivieren. Und das ist natürlich sehr energieraubend und nicht günstig. Also da kann man mit mentalen Techniken sehr gut eingreifen. Der nächste Reiz ist dann dieser Schreckreiz. Und das ist auch unterschiedlich. Manche haben diesen, also die meisten reagieren auf diesen Schreckreiz heftig. Aber dann, wie schnell kommt man runter? Manche bleiben dann wirklich da ein paar Minuten auf höchstem Level, sogar länger. Und manche, die sind gleich wieder ein Spannungstyp, der fährt gleich wieder runter mit dem System und damit hat sich's. Im Alter könnte man sagen, das sind Menschen, die sehr lärm, so, also empfindlich sind. Und wenn die natürlich da jetzt irgendwo in einer Lärmumgebung sein müssen tagsüber, dann ist es nicht unbedingt gut. Nehmen wir mal an, Schule, Volksschule, da ist ein hoher Lärmpegel. Also eine Volksschullehrerin, ein Volksschullehrer, der sozusagen da ein Schreckreiz reaktiv ist, der wird sich da schwer tun. Also der braucht da schon spezielle Tipps oder muss schon speziell auf sich schauen. Und dann hast du noch zum Schluss diese 2-Minuten-Phase, wo du entspannen kannst. Und das ist auch unterschiedlich. Ja? Manche können da gut runterfahren, manche, du merkst irgendwie von der Fluktuation her, dieser Kurve da, dass sie trotzdem innerlich unruhig sind. Und das zeigt für mich, dass man nicht eine Entspannungstechnik sozusagen für alle hat, sondern dass man da sehr individuell vorgehen sollte, wenn es um Entspannung geht.
Also eigentlich müsste man sein eigenes Profil kennen, damit man dann auch wirksam dagegen steuern kann. Bin ich da richtig?
Genau, das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man sein eigenes Profil kennt, wie man reagiert. Aber das kann man natürlich im Alltag auch, wenn man das sehr, sehr selbstbewusst ist, auch herausfinden, indem man mal in die Selbstreflexion geht und einmal schaut, aha, wie läuft denn so ein Tag ab, wo stresst mich das sehr stark, wie reagiere ich drauf, dass man lernt, auch den Körper besser wahrzunehmen. Weil dann merke ich, hoppala, jetzt bin ich wieder aktiviert Und das ist wichtig. Und wenn ich jetzt eine bestimmte Übung mache, wenn ich eine Pause mache oder wenn ich in die Natur gehe, dann merke ich, wie das System runterfährt. Also wenn ich das lerne, sozusagen das zu spüren, habe ich mir schon viel gewonnen. Und dann erspare ich mir vielleicht auch diese Testung einfach mit Körperwahrnehmung, Körperspüren.
Ja, interessant ist, dass die eigentlichen Voraussetzungen, wo man glaubt, man ist ja eigentlich schon in einer entspannten Situation, so wie es bei deinem Test am Ende waren, gar nicht die Auswirkungen zeigen, dass man dann selbst auch in einem entspannten Modus ist. Denn viele reagieren vielleicht trotzdem gestresst, nicht? Das ist ja so.
Das Spannende ist ja, dass die so ankündigungsreaktiv sind oder die sozusagen Aktivierungstypen sind, die sagen, ja, sie sind entspannt gewesen, sie sind nicht runtergefahren, aber das Bild zeigt der Gegenteil. Das heißt, also der Körper reagiert eben anders. Und da wieder ein Gefühl zu bekommen, aha, wie ist mein Sympathikus-System aufgestellt? Wie zeigt sich's, wenn ich sozusagen da angespannt bin? Es zeigt sich bei den meisten erst dann, wenn ich schon Verspannungen habe und es wehtut. Oder extremes Händeschwitzen habe oder Herzrasen habe. Und ich denke, man sollte schon früher da entgegensteuern können. Und dazu braucht man ein gutes Körpergefühl auch und Erfahrung in diesem Bereich.
Ein höchst spannendes Thema. Ja. Vor allem, wenn man selbst das Gefühl gar nicht mitbringt, wo man sich eigentlich befindet. Nicht entspannt, angespannt. Ja, aber ich denke, wir sind jetzt auch mit der Zeit schon ein wenig fortgeschritten. Jetzt würde ich sagen, runden wir das Ganze ab mit einer schönen Entspannungsübung, vielleicht mit einer Atemübung aus deinem Buch, um dann richtig in die Entspannung zu finden.
Ja, sehr gerne. Das Erste ist einmal, wenn man jetzt einmal in die Wahrnehmung der Atmung geht, da bewirkt man schon sehr viel. Das heißt, darf dich bitten, wenn es geht, die Augen zu schließen. Und da merkt man gleich, wenn die Augen geschlossen sind, dass man schon mal viel mehr bei sich ist. Und dann einmal nur die Atmung zu beobachten. Nur ganz kurz einmal das Ein- und das Ausatmen, das Kommen und das Gehen des Atems zu beobachten. Und als Nächstes kann man dann schon, wir können ja die Atmung steuern. Als Nächstes versuchen wir mal die Ausatmenphase zu verlängern. Ihr könnt zwar mitzählen, dass man beim Einatmen bis 2 zählt und beim Ausatmen die Ausatmenphase verdoppelt, dass man bis 4 zählt beim Ausatmen. Dass man sich beim Ausatmen vorstellt, wie Spannung vom Körper über die Fußsohlen abfließt. Nach Möglichkeit auch spüren, wo die Atembewegungen stattfinden. Und wenn man das kann, wenn man das beherrscht, in die Bauchatmung zu gehen, dass sich die Bauchdecke rauswölbt beim Einatmen und wieder abflacht beim Ausatmen. Mal die Atembewegungen beobachten, hineinspüren. Und bei mir krummelt schon der Magen, das heißt, also ich bin da auch schon im Entspannungsmodus beim Mitmachen da. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Atemtechniken, die man einsetzen kann. Da ist einmal zum einen die Boxatmung. Bei der Boxatmung stellt man sich einfach so ein Rechteck vor und man hat nicht nur die Ein- und die Ausatmenphase, sondern man hat auch eine Pause nach der Einatmung und eine Pause nach der Ausatmung. Und das könnte man jetzt so machen, dass man sagt, man zählt bis 4 bei der Einatmung, dann zählt man bis 2 bei der Atempause nach der Einatmung, dann wieder bis 4 mit der Ausatmung, dann macht man wieder auf 2 eine Atempause und dann folgt wieder die Einatmung. Gut, wir machen das gemeinsam. Ihr beginnt mit einer vollständigen Ausatmung. Und jetzt atmen wir mal tief ein auf 4, 1, 2, 3, 4, Atempause, 1, 2, ausatmen, 1, 2, 3, 4, Atempause, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 1, 2, 3, 4. Ja, das wäre so ein Rhythmus. Wichtig ist, dass ihr aber reinspürt auch. Ist der Rhythmus für mich angenehm? Passt der für mich? Sonst kann ich da auch abändern und einen anderen Rhythmus finden. Aber da bin ich ganz bei mir und voll fokussiert. Und schlussendlich soll das beruhigen, wieder zurückführen sozusagen da auf das Wesentliche, zu mir selbst. Und eine weitere jetzt noch, eine letzte Atemübung, das ist für mich meine Lieblingsatemübung, das ist die Wechselatmung. Und die, das ist ja so, dass man auch physiologisch immer durch eine Nasenöffnung intensiver atmen und das wechselt so alle halbe Stunde, alle Stunden. Und das können wir uns zunutze machen, indem wir sozusagen da einfach nur durch eine Nasenhälfte ein- und ausatmet und dass man immer wieder wechselt. Vielleicht darf ich das kurz anleiten, dass man einfach jetzt mal so beginnt, dass man mal eine Nasenhälfte, die rechte, zudrückt und einmal nur durch die linke ein- und ausatmet. Ein paar Mal und dann drückt man die linke Nasenhälfte zu und atmet nur durch die rechte ein und aus. Und da wird man schon merken, aha, durch ein Nasenloch geht es leichter, durch das andere schwerer. Und jetzt macht man sich das zunutze, dass man sozusagen da mal vollständig mit beiden Hälften ausatmet. Dann drückt man die rechte zu, atmet nur durch die linke Nasenhälfte tief ein. Drückt die linke zu, atmet durch die rechte Nasenhälfte aus. Dann wieder durch die rechte Nasenhälfte ein. Drückt die rechte zu, atmet durch die linke Nasenhälfte aus, durch die linke ein und wechselt wieder. Und es geht so weiter, dann kann man auch Atempausen einlegen und so weiter, dass man so in einen guten Rhythmus kommt. Das kommt aus dem Yoga, diese Wechselatmung, und bewirkt einen Ausgleich der beiden Gehirnhälften und ist auch eine sogenannte reinigende Atemtechnik. Das heißt, wie gesagt, das ist meine Lieblingsatemtechnik und die kann ich nur empfehlen, dass ihr die zwischendurch auch einmal immer wieder in den Alltag integriert und durchführt, weil es eben ausgleichend und reinigend ist.
Ja, eine tolle Übung, die man in jeder Alltagssituation eigentlich integrieren kann, wenn man eine Hand frei hat. Ja, Johannes, das war eine Übung auch aus deinem Buch, das A und O der Entspannung. Vielleicht magst du uns abschließend noch was zum Buch sagen. Wo bekommt man es und was ist genau drinnen?
Ja, das A und O der Entspannung ist eine vielfältige Lektüre zur Entspannung. Es beruhigt, ist unterhaltsam und nützlich. Es ist ein Buch für zwischendurch mit Lebensweisheiten, Empfehlungen, Übungen und vielen Tipps. Es ist vieles drinnen zum Nachdenken und Nachmachen vor allem auch. Das ist wichtig. Mein Motto lautet da, kleine durchgeführte Übungen sind besser als große Vorhaben, die man nie umsetzt. Also so kannst du kurz aus deinem Alltag aussteigen, entschleunigen. Entspannung ist somit immer und überall möglich. Und man bekommt dieses Buch über Amazon, das A und O der Entspannung. Und übrigens, es ist KI-frei, also es ist sozusagen aus meinem Gehirn entstanden.
Ja, also 100% KI-frei steht auch auf dem Buch oben. Ich werde das Buch natürlich verlinken in den Shownotes und das ist natürlich auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Was kann man in stressigen Weihnachtszeiten Besseres schenken als Entspannung? Ich glaube, da bist du meiner Meinung. Ich sage, Johannes, danke fürs Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen mit dem einen oder anderen Thema und allen unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich eine entspannte Adventszeit, besinnliche Weihnachtsfeiertage und sage Tschüss und Servus aus Graz.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.